Hallo da draußen.
Glück auf.
Guck mal, wen ich mitgebracht habe. Wieder zurück, Daniel. Willkommen zurück.
Hallo,
Und
Lo.
deswegen wird es Zeit, dass wir einmal noch mal uns das letzte Jahr mal angucken, und zwar die Trends im letzten Jahr und mal eine Zukunftsprognose wagen. Die Kristallkugel entstaubt und die weiteren Details, ihr wisst das, nach der Werbung.
Ohrenbrecher, die Hörspielmacher. Der Hörspiel-Podcast von Falk und Daniel.
Hallo Daniel.
Hallo Falk. Hallo.
Ja, also zum einen natürlich schön, dich wieder hier zu haben. Es war hier sehr einsam.
Ja.
musste am Schluss schon wieder die KI-Keule schwingen. Aber deswegen umso schöner, dass wir noch mal ein bisschen uns mit dem letzten Jahr beschäftigen können. Wir haben ja keinen Jahresrückblick im klassischen Sinne gemacht, und ich glaube, das haben auch genügend Leute gemacht. Aber es ist doch trotzdem mal nett, sich so ein paar Trends anzugucken, die so im letzten Jahr rausgestochen sind, und sich mal zu überlegen, was bringt uns das neue Jahr, und gehen die Trends weiter oder könnte es vielleicht eine Wende geben, und was würden wir uns persönlich wünschen? Was meinst du? Was sind Trends aus deiner Perspektive, die im letzten Jahr groß geworden sind?
Ist schwer zu sagen, weil was ich generell vermisse, ist gerade für solche Trendsachen oder wenn man sich das Jahr nochmal so retrospektiv so Revue passieren lässt, ist ja eine Art Hörspielverband. So
Ja.
wie beim Musikverband, dass man bestimmte Zahlen abfragen kann, Trends abfragen kann, Verkaufszahlen und Marktanteile abfragen kann, also dass man so eine Szene einfach mal in Zahlen darstellen kann.
Ja.
Das ist eine Sache, die habe ich schon lange vermisst. Besonders habe ich sie 2025 vermisst, weil das war für mich persönlich ein Jahr, wo sich Kleinigkeiten geändert haben, die aber doch, ja, Kleinigkeiten ist eigentlich, glaube ich, schon das falsche Wort. Also es hat sich grundlegend sogar was geändert, was aber vielleicht nur wie eine Kleinigkeit aussieht.
Ja.
Aber kommen wir vielleicht später nochmal zu.
Kommen vielleicht später zu, ja.
Ja. Was ich gemerkt habe, ist auf jeden Fall, dass der digitale Trend weiter nach oben steigt.
Ja.
Die Plattformen haben sich auch neue Bedingungen ausgedacht. Spotify zum Beispiel hat so eine Hörbuchfunktion eingeführt, dass bestimmte Hörbücher an einen Premium-Account gekoppelt sind, wo man nur ja, stundenweise was hören kann. Es gibt aber auch trotzdem noch genug freie Sachen, die man jederzeit hören kann.
Ja. Die
Aber ich glaube, dass 2025 das Streaming-Jahr war.
Das
Das ist so
Streaming,
mein, ja, so
ja.
mein Resümee. Also Streaming-Downloads, dass also diese Digitalschiene, dass das jetzt nochmal deutlich ist, dass das der Trend ist, der unaufhaltbar ist. Und die CD ist, ja, die ist, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch da ist.
Also, sie ist noch da. Die Erfahrung habe ich gemacht. Allerdings würde ich auch bestätigen, mit der CD geht es weiter bergab. Das habe ich jetzt gemerkt, als ich Ende letzten Jahres mein Hörspiel veröffentlicht habe und eben dann gemerkt habe, wie groß das Interesse dran ist. Beziehungsweise ich habe, glaube ich, inzwischen genauso viel Downloads verkauft wie CDs. Und im Independent-Bereich lässt das tief blicken. Bin ja allerdings auch im Stream, und selbst der Stream war bei mir schwierig, weil einfach ich feststelle, das ist so ein bisschen mein Takeaway. Ich weiß nicht, ob wir nicht doch langsam ein bisschen viel haben, weil die Frage, die ich mir jetzt die letzten Jahre immer wieder gestellt habe, ist, es kommen so viele Sachen raus, aber wer hört das alles noch? Also es gibt wirklich für jeden, ich würde sagen, der Markt ist grundsätzlich gesplittet, wie er nur hätte sein können, weil einfach so vieles da ist. Es ist für jeden kleinen Nischengeschmack im Prinzip gefühlt irgendwas da. Das finde ich zumindest ganz spannend. Und man sieht ja auch, wie die großen Labels, jetzt ein Maritim oder ein Holy Soft oder was auch immer, was die alles nach wie vor an Materialschlacht auf den Streaming-Bereich rausbringen. Das finde ich nach wie vor erstaunlich.
Ja, Also das ist auch eine, es mangelt nicht an Hörspielen, es mangelt auch überhaupt nicht an Hörbüchern. Also ja. Es ist genug da für alle. Die Frage ist natürlich berechtigt, wer soll das alles hören? Weil es ist immer noch ein Nischenprodukt. Ja. Allerdings ist es noch wie vor in Deutschland immer noch eine große Nische,
ja.
Wo Geld verdient wird. Und auch hier fehlt mir so ein bisschen die Marktübersicht, wo man das besser einordnen kann, weil wir sprechen eigentlich immer noch von einer gefühlten Wahrnehmung, das, was wir sehen, das, was wir wahrnehmen, das, was wir im Internet mitbekommen. Aber das ist natürlich immer nur ein kleiner Teil. Deswegen.
Das ist nur ein kleiner Teil. Das ist unser kleiner Teil des Netzes. Das stimmt natürlich.
Genau, deswegen sind alles, was wir hier sagen, ist eine Meinung. Das ist ganz einfach. Sehe ich auch wenn wir jetzt hier vielleicht ein paar Zahlen reinschmeißen. Es gibt ganz wenig Quellen, wo man wirklich Zahlen hat, die stimmen, die nachvollziehbar sind. Also ich habe hier so ein paar Berichte zum Beispiel mal gelesen. Da wurde gesagt, dass ich glaube letztes Jahr irgendwie 15.000 verschiedene Hörbücher auf den Markt gekommen sind. Und dann habe ich mich gefragt, ist das Hörbücher und Hörspiele? Ne, also da geht es ja schon los. Also ne, auch wenn Hörbuch immer der Überbegriff ist, also für Formate. Und aber trotzdem hätte ich das gerne mal aufgesplittet. Wie ist der Markt? Also es ist ja nicht Verkaufszahlen, sondern es sind wirklich so und so viel 15.000 Hörspiele, Hörbücher sind an den Markt gegangen.
Ja, so. Der Punkt ist fair und ich glaube auch absolut valide. Es gibt keine neutrale Vertretung für das Medium Hörspiel in dem Sinne. Es hat ja über die Jahre immer wieder Versuche gegeben. Die Hörspielgemeinschaft hat es mal gegeben, was ein Zusammenschluss eben in Form eines Vereins war, wo eben auch viele kleinere, mittlere und größere Labels auch mal versucht haben, sich so ein bisschen zu organisieren und dann zum Beispiel gemeinsame Messeauftritte auch zu machen, um so ein bisschen das Medium auch zu repräsentieren. Dann, also wie gesagt, so eine klassische, wir haben ja auch kein klassisches Medium mehr, also es ist so fragmentiert, ich stelle auch fest, und das ist ja andererseits ganz spannend, es gibt relativ viele Hörspiel-Podcasts inzwischen, also ich entdecke irgendwie gefühlt jede Woche neue. Auf der anderen Seite, es gibt nicht irgendwie das eine große Medium für Hörspiele. Es gab ja früher das Hörbüchermagazin immerhin. Die haben dann sich eingestellt beziehungsweise sind dann nur noch Teil des Büchermagazins geworden. Aus dem Falke Media Verlag. Und das ist auch ein bisschen schade. Es gibt ja nicht die eine Stelle, wo ich nachgucken kann, wo erscheinen denn oder was erscheinen denn gerade für neue Produktionen. Das nächste ist der Orcast von den Kollegen, die eben versuchen, eine Marktbetrachtung zu machen, die sowohl Radio als auch den privaten Veröffentlichungssektor einschließt. Und das machen sie relativ umfangreich, aber es gibt gefühlt immer weniger irgendwie diesen einen Ort, wo man dann auch die Informationen kriegt, sondern die Labels fungieren so ein bisschen als ihr eigener Multiplikator oder versuchen so ihre eigene Zielgruppe aufzubauen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, also weniger Gemeinschaft.
Ist das, meinst du, dass ein Trend ist, der sich 2025 erst entwickelt hat oder den gab es schon vorher, der hat sich nur fortgesetzt?
Das ist, und du hast natürlich völlig recht, das ist alles spekulativ. Ich hätte gesagt, das ist ein Trend, den es schon vorher gab. Der ist nur in dem Jahr deutlich stärker geworden, indem man eben merkt, also ich meine, Social Media merkst du auch, was Reichweiten angeht, hat sich da ja einiges getan. Und dementsprechend fühlt es sich für mich so an, als ob es immer schwieriger ist, Leute mit irgendeinem Thema über Social Media zu erreichen, wenn man nicht schon irgendwie von vornherein eine Reichweite hat oder eben seine Reichweite bezahlt. Das mag, wie gesagt, eine Einzelbeobachtung sein, das fühlt sich aber so ein bisschen wie ein Trend an, weil ich auch in meiner persönlichen Bubble feststelle, immer nur die üblichen Verdächtigen zu sehen und immer weniger eben neue Sachen entdecke. Was früher, glaube ich, einfacher war, wo man dann irgendwie, die Leute sind in die Foren gegangen und dann konnte man in den Foren auch mal neue Labels entdecken, die sich vorgestellt haben. Das findet eher so zufällig über Social Media mal statt, wenn einem dann doch mal jemand folgt, aber nicht, weil es irgendwie so allgemein jemand gibt, der Hinweis. Also was mir fehlt, und das ist vielleicht auch, was wir dann gleich noch erörtern können in Richtung Wünsche 2026, ist so ein bisschen Kuration von auch dem Medium-Hörspiel.
Also das wäre auch eine Beobachtung, die ich letztes Jahr gemacht habe, 2025, dass die großen Label nach wie vor ihren Katalog erweitern. Man setzt auf Marken, wie zum Beispiel John Sinclair, die drei Fragezeichen und so weiter. Sherlock Holmes. Das sind Serien, die einfach immer noch ziehen. Und das Ganze drumherum ist so ein bisschen für mich in den Hintergrund geraten. Also ja. Es gibt sehr wenig Produktionen von den Indies. Es gibt nicht viel Neues von denen. Es gibt auch keine neuen Label oder Zusammenschlüsse. Mhm. Wer nach wie vor natürlich so aktiv ist, ist die freie Community. Da gibt es nach wie vor über das Hörspielprojekt regelmäßig Updates und so weiter. Aber das meine ich nicht. Ich rede von der kommerziellen Ecke. Und da muss ich sagen, da ist der Trend eher gefühlt für mich nach unten, weil ich weniger mitbekommen habe. Auch in meiner Bubble sind es immer weniger, die einfach die Hörspiele machen. Also es sind eher die Größeren, die Kataloge haben, die auch sich zusammenschließen. Das habe ich 25 zum Beispiel auch das erste Mal so richtig wahrgenommen, dass es die Kleineren gar nicht mehr so gibt, sondern dass die Vertriebe von Hörspielen sich immer mehr konzentrieren auf die wenigen Großen, die es noch gibt. Und die, sowas wie, was wir immer noch hatten, ist Winterzeit zum Beispiel, obwohl ich da auch sagen muss, ich bin da nicht mal absolut informiert, aber da ist ja auch, dass der Vertrieb macht jemand anderes, es gibt Zusammenschlüsse und so weiter. Ich glaube, Maritim hat da auch Teile übernommen, ohne jetzt sagen zu müssen, wer hat die Rechte, sondern es geht eigentlich nur um den Vertrieb.
Ja, ja.
Und das ist ein Trend, den ich gesehen habe, dass die Großen schlucken eigentlich immer mehr. Es ist auch weniger Platz für kleinere Label und so, ja. Dann gibt es aber wiederum bestimmte Label, wie zum Beispiel Contendo Media, die einfach nach wie vor so ein Bollwerk sind, die einfach sagen, ist uns egal. Wir ballern einfach jede Woche ein neues Hörspiel raus. Im Zweifel wird einfach eine neue Serie aus dem Boden gestampft und dann macht man immer weiter.
Die Science-Fiction-Tales waren es doch, glaube ich, zuletzt.
Ja, Horror-Tales gab es noch und ich bin aktuell nicht mehr auf dem Stand, müsste ich auch nochmal nachholen. Ich habe aber gemerkt, dass auch die Anfragen über meine Homepage immer noch sehr stark Contendo-Media-lastig sind. Das heißt also, er ist nach wie vor, ist Christoph Piasecki einfach ein Name in der Szene, den man einfach nicht unterschätzen darf.
Ja, wobei fairerweise in meiner Bubble er nur am Rande vorkommt. Und das, was ich meinte, ist deswegen ja so ein bisschen die gefühlte Wahrnehmung, dass die Reichweite, also dass man sich immer mehr in gewissen, also dass es nicht die Hörspiel-Bubble gibt, sondern dass es innerhalb der Hörspiel-Bubble inzwischen kleinere Bubbles um eben größere Labels gibt. So fühlt sich das ein bisschen an. Ich bin wahrscheinlich am Rande eher noch in der Maritim-Bubble, was so meine Social-Media-Konsum angeht, ist aber wahrscheinlich auch eben nur eine Wahrnehmung und eben auch sehr stark algorithmusgetrieben. Was ich nämlich auch feststelle ist, und das ist mir allgemein, also unabhängig vom Hörspielbereich, sehr stark und sehr bitter aufgestoßen ist, dass die sogenannte For You-Page, die ich zum Beispiel auf Instagram sehe, sehr, sehr viele Leute, denen ich folge, gar nicht mehr abbildet, sondern nur noch die, die am meisten raushauen und die irgendwie die größten Reichweiten haben und ich eben sehr viel gar nicht mehr wahrnehme darüber. Also, dass es so ein Blackout gibt. Wenn man dann gezielt mal danach guckt, dann stellt man fest, oh, da ist ja doch was gekommen. Und ab und zu kriege ich noch was von den Ohrenkneifer mit von Folgenreich oder Interplanar, aber insgesamt bewegt sich da relativ wenig, gefühlt.
Ja, das kann ich auch bestätigen. Es liegt aber einfach daran, dass Social Media einfach auch eine Riesenkrake geworden ist, mit der man wirklich kämpfen muss. Und gerade die kleineren Labels kaum noch eine Chance hat. Das, was ich vorhin ja auch meinte, der Platz wird kleiner.
Ja, ja.
Ne, auch wenn es digital sich abspielt, aber trotzdem die Sichtbarkeit wird kleiner. Und das ist auch ein Trend, den ich 2025 gemerkt habe. Es wird immer schwieriger, sichtbar zu bleiben, ja. Dass die Leute gar nicht überhaupt wissen, dass du da bist, dass es ein Hörspiel von dir gibt. Deswegen gibt es immer noch, das sollten wir eigentlich auch irgendwann mal machen, auf unserer Ohrenbrecher-Homepage mal so eine Liste machen mit den ganzen Rezensenten, die nach wie vor unbeirrt neue Hörspiele rezensieren.
Ja, ja, finde ich gut.
Nicht nur die Großen, sondern eben auch mal so, wie ich es mal gemacht habe, Hörspiele, also von kleineren Hörspielmachern, die man eben nicht kennt, da eine Chance gibt, weil das ist, glaube ich, auch eine Sache, die für 2026, also dieses Jahr, interessant werden, weil ich habe da eine Prognose, die ist nicht ganz so optimistisch, aber dazu können wir ja nachher noch kommen.
Dazu können wir ja noch kommen.
Ja.
Ansonsten, was mir noch aufgefallen ist als Trend, also es kam mir wirklich wie ein Trend vor, der vor allem im letzten Jahr gestartet ist, ist Hörspiele in Dolby Atmos. Das hätte ich ja erstmal für so ein Randphänomen gehalten, weil man dafür ja auch entsprechende Hardware braucht. Aber jetzt zum Beispiel bei Audible hat sich das ja relativ stark ausgebreitet, dass die jetzt alles, was die in Richtung Hörspiel machen, die hatten ja noch ein Hercule Poirot haben sie rausgebracht und jetzt die Fitzek-Sachen, die sie rausbringen, nach wie vor, dass die jetzt auch immer artig in Dolby Atmos abgemischt sind, wenn ich das richtig im Blick habe. Jetzt kam ja leider nicht auf Deutsch bislang, sondern nur auf Englisch, bei Audible, und ich will nicht zu viel Werbung machen, aber auch Harry Potter kommen jetzt Hörspiele zu den Harry Potter Büchern, was ich erstaunlich finde. Habe es noch bei mir liegen, ich habe nur reingehört, die klingen aber auf den ersten Hörer gar nicht so verkehrt. Muss ich auf jeden Fall mir mal angucken, und ich glaube, drei Bände sind schon erschienen. Da machen die ab und zu noch Materialschlacht, aber ansonsten eben sehr gezielte Produktionen und die da meistens irgendwie in Atmos. Sinclair hatten wir in Atmos, da war ich ja dann im Kino, da haben wir ja auch drüber berichtet und zum Anlass genommen, drüber zu sprechen. Und ich will mich ja zumindest ein bisschen damit auch im neuen Jahr auseinandersetzen. Habe jetzt auch mein Audioprogramm unterstützt jetzt auch offiziell Atmos, das heißt, ich kann da auch ein bisschen mit rum experimentieren. Das wird zumindest mal ganz interessant.
Ja, ich glaube, dass trotzdem Atmos eine Nische in der Nische bleibt,
ja.
Weil der Aufwand einfach zu gigantisch ist und die Produktionskosten viel zu hoch für Hörspiele.
Ja.
Das ist ein Trend, den ich halt für dieses Jahr sehe, dass eben auch die Kosten sehr hoch sind für Einzelhörspiele, dass das gar nicht so für die auf Dauer gar nicht tragbar ist. Also dass man sich wirklich überlegen muss, es kostet sehr viel und wie viele Menschen kaufen das, wie hoch ist der Gewinn, und ich glaube, das ist bei Hörspielen sehr gering, und deswegen ist das, es stirbt nicht aus, aber es wird einfach,
es bleibt die Nische.
Es bleibt einfach eine Nische, und ich glaube auch, dass Dolby Atmos, auch wenn es schön ist, eine Nische bleiben wird, die aber immer ein Teil sein bleiben wird. Also es wird immer so ein paar Technikfüchse geben, die immer sagen, wir versuchen mal an der Norm zu kratzen, und wir versuchen mal die Norm aufzubrechen und mal was Neues zu wagen, weil überleg dir, wie lange haben wir 5.1 und wie viele Hörspiele hast du in 5.1 gehört?
Naja, es ist überschaubar. Ich glaube, das Boot war in 5.1. Es gibt meines Wissens ein Gabriel Burns in 5.1. Die erste Folge haben sie, glaube ich, mal abgemischt. Habe ich allerdings nicht, habe ich nur mitbekommen. Und John Sinclair, glaube ich, das wären jetzt die mir spontan einfallen. Und gegebenenfalls, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk manchmal in die Richtung gemacht hat, die sind ja auch eher experimentell unterwegs, gerne mal mit irgendwie Kunstkopf und Co. Da ist man zumindest bei Surround Sound nicht weit weg.
Genau die Sachen würde ich auch weiterhin beim Radio verorten, dass die Zeit und Leute haben, auch Budget, um einfach solche Hörspiele zu produzieren. Und Das ist, nehme ich jetzt auch mal als Überleitung, weil das ist auch ein Trend, den ich gesehen habe, der sich auch garantiert in 2026 fortsetzen wird. Und zwar der allgemeine Serienboom. Also Hörspiele als Serie, egal ob abgeschlossene Folgen, inhaltlich abgeschlossen oder als große Geschichte angelegt. Dem entgegen steht das Einzelhörspiel, also wo man wirklich sagt, das ist eine Folge, die ist abgeschlossen. Es ist kein Teil einer Serie, sondern es ist einfach eine Einzelgeschichte.
Ja.
Und da habe ich mir mal Gedanken zugemacht und habe mich gefragt, woran könnte das denn liegen? Und auch hier habe ich jetzt nur spärliche Zahlen gefunden. Es sind zum Beispiel, serielle Veröffentlichungen von 23 auf 24 gab es eine Steigerung von 30% auf 35%. Für letztes Jahr habe ich noch gar keine Zahlen gefunden, aber man sieht, es gibt eine Steigerung von Serien und auch was die Platzierung bei den Dienstleistern wie Spotify, Deezer und so weiter angeht, dass man, ich weiß, ob Deezer weiß, kann ich gar nicht sagen, aber auf jeden Fall Spotify, dass Hörspielserien viel besser performen und auch viel interessanter für die Plattform sind, weil du einfach dieses Binge-Hearing hast, ne? Also Binge-Hearing, dass du am Stück viel hören kannst. Du bleibst lange auf der Plattform oder gehst häufiger drauf, weil du eine Serie immer weiter hören willst. Einzelfolgen oder Einzelhörspiele springst du ab und sagst, war nett, und dann kommst du aber nicht wieder. Und ich glaube, dass das auch für die großen Labels wichtig ist, weil das ein Kaufanreiz ist, den du bei Einzelfolgen überhaupt nicht mehr hast.
Das ist, vor allem ist es natürlich auch Marketingkosten, weil eine Serie ist viel leichter zu bewerben als ein Einzelhörspiel. Du musst ja im Prinzip die gleiche Art für Werbung machen, nur dass du bei einer Serie halt den Effekt halt länger strecken kannst, als du bei einem Feature-Hörspiel hast, wo du halt punktuell eine Veröffentlichung hast und davor musst du halt den ganzen Marketing-Hype machen. Und das ist auch nur ein Gefühl, aber immer weniger viral zu gehen scheint, weil die Plattformen ja vor allem Inhalte belohnen, die halt die Leute lange binden. Deswegen auch Serien auf irgendwelchen Portalen wie eben Spotify. Das ist ja bei Netflix ja auch nicht anders. Deswegen gibt es da mehr serielle als eben Filminhalte neue, weil Serien halt die Leute eben länger binden können. Da hast du halt 10 Stunden Content, die auf 10 Folgen aufgeteilt wird. Beim Film hast du halt nur einmal 2 Stunden. Das ist also auch von der Retention her ein ganz anderer Wert.
Deswegen glaube ich auch, dass das der Trend ist, der sich fortsetzt, dass das aber auch gleichzeitig ein Grund sein kann, warum Indie-Labels, sage ich mal, weniger Platz bekommen, weil die das A gar nicht produzieren können und B es schwieriger haben, diese Einzelfolgen überhaupt in irgendeiner Art und Weise abzusetzen.
Ja.
Damit will ich aber auch nicht sagen, dass das unmöglich ist. Wenn man sich überlegt, dass auch die Ohrenkneiferbande sich einfach gegen jeden Trend wehrt und einfach sagt, wir machen einfach Hörspiele, so wie wir es wollen. Die haben ja auch keine Serien in dem Sinne. Sie haben zwar so Kategorien, dass sie eben mal Kamal-Hörspiele machen oder jetzt haben sie einige Klassiker schon neu aufgelegt, aber trotzdem sind es immer noch einfach Einzelgeschichten.
Ja.
Sie haben keine Serie, wo man immer sagt, es ist die gleiche Cast, es ist eine große Geschichte, sondern sie kämpfen wirklich dagegen Windmühlen. Und das sind für mich so die Exoten,
die
es wahrscheinlich immer geben wird.
Wobei man fairerweise sagen muss, und das hatte ja auch Dirk hier im Interview meiner Erinnerung nach auch gesagt, dass natürlich da, wo ein großer Name wie Karl May draufsteht oder jetzt bei den Klassikern, geht man natürlich auch davon aus, dass ein Jules Verne-Stoff oder so, dass der natürlich eher ein Publikum findet als etwas, was eben völlig neu geschrieben ist. Also die adaptieren halt inzwischen vor allem.
Ja, aber trotzdem nicht die Möglichkeit, allein diese Reichweite. Das ist schon richtig. Heute ist viel über Social Media bestimmt, aber trotzdem kannst du ja Hörspiele trotzdem sinnvoll platzieren. Du kannst auch Kooperationen machen, du kannst auch mit Leuten sprechen, du kannst in die Foren gehen und kannst einfach die Fan-Community, die kannst du abholen, weil diese Hörspielszene ist nicht so groß, wie man immer denkt.
Ja, aber das ist, ich glaube, das ist so ein bisschen, also du kannst natürlich in die ganzen Foren reingehen, aber ich habe das Gefühl, auch wieder Gefühl, Vorsicht, dass da natürlich nach wie vor die Hardcore-Fans sitzen, aber die Zahl auch so ein bisschen zurückgeht und die Leute halt eher, ich meine, ich stelle generell fest und ich glaube, das ist nicht nur mein Gefühl, dass der Trend eher dazu hingeht zum Konsumieren und weniger aktiv sein. Wir sehen das ja allein schon im Feedback, was man eben auf die Arbeit als Indie bekommt. Das ist stark rückläufig gegenüber früheren Jahren. Die Leute konsumieren stärker und interagieren weniger. Deswegen ist heute, kämpfst du um jedes Like. Früher war es mal ein Kommentar hier und da. Und heute lesen die Leute noch mit. Und du siehst, dass die Leute mitlesen, weil du die Views hast, aber du hast die Klicks nicht mehr.
Ja. Für mich ist das gesamte Konstrukt Hörspiel, was, ja, es wird schwierig, gerade weil du als Einzelkämpfer zum Beispiel fast gar keine Chance hast. Schwer so mal eben in Worte zu fassen.
Ja.
Du hast einfach bei den größeren Serien, sowas wie 3 Fragezeichen und so weiter, da geht es überhaupt nicht um Qualität. Es geht überhaupt nicht darum, die Hörspiele, das sind ganz normale Hörspiele, die sind nicht übermäßig perfekt produziert. Die sind sogar eher einfach produziert, aber sie haben einfach einen Namen.
Und die haben Nostalgiefaktor, vergesst den Nostalgiefaktor nicht.
Genau, so und die sind eben lange dabei. Ich habe nochmal nachgeguckt, ich glaube, die haben mittlerweile über 50 Millionen verkaufte Tonträger, haben irgendwie fast über 150 verschiedene Schallplatten in verschiedenen Farben gewonnen. Aber das ist eben nur ein Hörspiel.
Ja.
Und dann guckst du dir an, wie viele große Serien gibt es denn? Und das sind nicht viele.
Ja.
Und ich glaube, dass deswegen auch dieser gesamte Hörspielmarkt und auch der Hörbuchmarkt in den nächsten Jahren etwas emotionsloser wird, weil es eben, wie du schon richtig sagtest, es ist ein Konsumgut. Und die Akzeptanz wird größer, weil man sagt, ja, es ist mir wichtiger, dass ich viel Neues habe, als wenn ich wenig Gutes habe.
Ja.
Weil sonst wären die Zahlen einfach anders. Die wären einfach anders. Und der Trend geht einfach dahin, dass es eben Serien sind, weil da kann man sich fallen lassen und sagen, okay, jetzt habe ich eine neue Serie. Mhm. Und es gibt ja genug Serien, die es auf über 200 schaffen.
Ja.
Und das ist eben auch ein Trend, den ich sehe, dass die Hörspielszene Serien erschafft, die auf Langzeit ausgelegt sind, dass man schon in 50er Schritten plant.
Ja, und das stimmt. Also das, wenn man sich so die 80er Jahre zurückdenkt, was so da die großen Serien waren und abseits der 3 Fragezeichen gibt es halt wenig Serien, die irgendwie 20 Folgen haben,
ja.
Sondern das sind ja meistens, wenn die um die 10, 12 Folgen hatten, dann war das schon eine große Serie damals. Und heutzutage gibt es halt wirklich Serien, die 50, 100 Folgen haben. Und die Frequenz ist einfach wesentlich kürzer, auch in denen neue Episoden erscheinen, als es früher der Fall war. Also bei den 3 Fragezeichen, die haben, glaube ich, ihr Tempo gefunden, indem sie weitermachen. Die haben aber auch einiges an Content. Ich finde das Wort furchtbar. Ich glaube, ja, da hast du definitiv einen Punkt. Und ich glaube, dass eben wir zum einen als Independent-Hörspielmacher uns vielleicht eben überlegen müssen, macht es Sinn, uns irgendwie besser zu vernetzen? Ich meine, wir sind ja schon immer wieder im Austausch oder haben jetzt an der Stelle interviewen ja immer wieder Leute, unterschiedliche Leute von größeren und kleineren Labels und versuchen eben so ein bisschen Hörspielmacher-Themen auch zu haben, wie entsteht was oder worauf achte man beim Sounddesign oder solche Themen. Aber dass man irgendwie versucht, so irgendwie wieder stärker irgendwie einen Treffpunkt oder einen Austausch noch zu intensivieren, ja, um vielleicht auch gemeinsam Reichweite irgendwo aufzubauen.
Genau. Und wenn das irgendwann mal wegfällt, dann ist diese Hörspielszene einfach nicht mehr das, was wie früher mal war oder wie wir sie gerne hätten, sondern es ist einfach eine, ich sag mal grob, ohne das auch abwerten zu wollen, aber es ist eine Konsumszene, die einfach sagt, ich will Neues, was ist egal.
So. Ja, und da müssen wir halt nur schauen. Ich meine, gut, zum einen, was können wir als Independent-Leute tun, ist uns vernetzen, versuchen eben weiterhin, ich meine, du musst ja sowieso, wenn du ein Independent-Label bist, musst du so ein bisschen deinen Stil finden. So, das ist das, was du machst. Bei den Ohrenkneifern sind das ja die Art und Weise, wie sie produzieren, dass die das ja auch im Dreier Triumvirat machen. Da sieht man übrigens ganz gut, wie das mit der Reichweite funktionieren kann, weil jeder von denen ihr die eigene Social-Media-Präsenz dann natürlich auch immer nutzt, um die Ohrenkneifer-Sachen so ein bisschen auch weit zu streuen. Das finde ich sehr schön. Und das ist ein sehr schönes Beispiel. Und auch eben, und wie du sagtest, eben auch fördern, Rezensionen zu fördern. Also auch irgendwie Wege zu finden, Leute zu incentivieren, furchtbares Wort, Leute irgendwie zu belohnen, Hörspiel zu reviewen und eben auch Hörspiele zu empfehlen, weiter zu empfehlen. Ich glaube, das wird immer wichtiger, weil nichts ist besser als irgendwie eine persönliche Empfehlung, die du von irgendjemand bekommst. Hey, kennst du schon das und das? Hör dir mal das und das an.
Die Community hat sich für mich bisher immer ausgezeichnet dadurch, dass eben auch die Randgruppen auch zu ein Gesicht bekommen haben oder Reichweite bekommen haben, weil man gesagt hat, wir hören auch nicht nur die, ich sag mal, die Major League, sondern wir hören auch Amateurliga, wir hören aber auch die zweite Bundesliga, dass es für alle irgendwie Fans gab und es gibt es gibt für alles irgendwo eine Plattform. Es gibt doch die Rezensenten, die eben auch unbekannte Hörspiele mal vorstellen und die haben einen gewaltigen Impact und zwar einfach aus dem Grund, weil es gar nicht so viele gibt, Rezensionen schreiben. Das heißt, wenn man sich jetzt so ein bisschen abheben möchte, kann man einfach einen neuen Hörspielblock einrichten und dem man einfach weiter sagt, man hat jeden Tag oder jeden zweiten Tag hat man ein neues Hörspiel.
Ja.
Zum Wachsen kann man natürlich auch sich auf die Großen verlassen und sagen, man hat immer natürlich was Namen dabei, eine Oliver Döring-Produktion oder was vom WDR, die auch wirklich unheimlich gute Hörspiele machen, aber eben auch die Kleinen.
Ja.
Und das ist für mich ein Trend, den wir, ob wir den setzen müssen, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es den ja da gibt, aber es müsste noch verstärkt werden. Es müsste noch viel mehr Leute geben, die einfach Bock auf dieses Medium haben, die sagen doch, wir geben das an die Kinder weiter, die wollen das auch hören, die wollen das vor allem erleben, also ein Hörspiel erleben. Hm. Was wir jetzt haben, ist auch die neueren Produktionen. Es ist zwar schön, die sind alle toll und Dietmar Wunder ist ein geiler Sprecher, aber hör dir mal einfach die John Sinclairs an. So, einfach mal runtergebrochen, was ist da für eine Story? Die müssen sich so viel ausdenken. Und es bleibt immer ein bisschen was auf der Strecke, sage ich mal. Mir wäre es lieber, und das ist eine Sache, die ich mir zum Beispiel wünsche, mir wäre es lieber, dass es viel mehr Independent-Hörspielmacher gibt, die Neues kreieren, neue Geschichten, die nicht auf der x-ten Version von John Sinclair, Sherlock Holmes und wie sie alle heißen, rumreiten, sondern einfach mal was Neues machen. Natürlich muss es wirtschaftlich sein, aber es wird ja auch nur dann wirtschaftlich, wenn es akzeptiert wird, wenn es gekauft wird, wenn es gehört wird, wenn es Reichweite bekommt. Und ich will auch, das hörte sich jetzt alles so vorwurfsvoll an, das meine ich überhaupt nicht so. Es ist einfach nur eine Wahrnehmung von mir und einfach auch ein Gefühl, was ich habe, dass es einfach so ist.
Es ist, aber das ist doch, dann sind wir ja schon mitten im Thema, weil wir ja auch heute nicht so exorbitant eure Geduld beanspruchen wollten. Ihr mögt ja immer kurz und knackig die halbe Stunde. Dass das ja so ein bisschen auch an uns allen ist, so ein bisschen das Thema Hörspiel mitzugestalten. Und da meine ich jetzt nicht mich als Independent-Macher oder dich als Independent-Macher, sondern auch eben die Hörer, die da natürlich mitgestalten können und vielleicht eben sich ihrer Rolle auch ein bisschen bewusster werden können und vielleicht auch wieder bewusster hören können.
Ja.
Find's ganz nett. Es gibt ja jetzt immer Einmal im Jahr gibt es den CCC, den Chaos Computer Club, der trifft sich da einmal im Jahr irgendwo in Hamburg. Und die haben in dem Jahr den DIT ins Leben gerufen, den Digital Independence Day, wo es eben darum geht, so ein bisschen auch Internet und Netz europäischer zu denken. Weil wenn man sich überlegt, von wie vielen amerikanischen oder internationalen Marken wir abhängig sind, da gibt es wenig Europäisches und noch weniger Deutsches. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir sowas Ähnliches vielleicht auch für den Hörspielbereich bräuchten, um eben so ein bisschen wieder Interesse für das eine oder andere zu wecken. Aber das ist jetzt eine relativ spontane Idee im Rahmen dieses Podcasts jetzt gewesen.
Was man auf jeden Fall positiv sagen kann, ist, dass der Hörbuchmarkt sich stark erweitert hat.
Ja.
Was auch die Vielfalt angeht. Es ist, auch wenn es mich nicht so interessiert, die Sparte Romance ist deutlich gewachsen, was eben auch Serien angeht. Dann, was auch noch gewachsen ist, ich weiß nicht, ob es dafür schon so ein Genre gibt, aber es sind immer so Schulgeschichten, an denen irgendwas passiert. Das ist so ein bisschen wie Harry Potter, irgendeine Akademie oder Uni oder irgendwas im Wald.
Stimmt.
Und davon gibt es auf jeden Fall auch eine ganze Menge. Dass da auf jeden Fall auch die Hörbücher, es wird deutlich mehr produziert, einfach weil es einfacher ist, als ein Hörspiel zu produzieren. Und was ich auch gemerkt habe, dass, und ich hoffe, dass das 2026 eben auch noch viel stärker fortgeführt wird, das sind diese Hybridgeschichten. Und zwar, bestes Beispiel sind diese True Crime Geschichten, was ja auch, glaube ich, Europa Next als Serie schon umgesetzt hat. Einmal, ich glaube, die Lead heißt sie als Thriller-Serie und dann die Gnadenlos als True Crime.
Gnadenlos ist True Crime und die Lead ist rein fiktional. Nur das zu trennen, ja.
Genau, aber dass es da so ein einen dokumentarischen Aspekt gibt und dann noch einen Hörspielaspekt. So ein bisschen war das ja auch bei der Serie BND, ne, die spannendsten Fälle des BNDs.
Ja, die geht ja auch noch weiter, also die laufen.
Genau, da war ja auch so ein bisschen, dass man sagte, man hatte ein Teil war echt, sage ich mal so vom Gefühl her, ne? Es hatte einen dokumentarischen Stil und das andere war dann eine fiktive Geschichte, die dazu erfunden wurde. Und das ist einfach eine Sache, die fand ich halt interessant. Gerade diese True-Crime-Sache ist ja sowieso in den letzten Jahren stark gewachsen und dass das aber auch jetzt in die Hörspielszene kommt, das sind so Erneuerungen, ne? Wo man sagen kann, es gibt auch da nochmal Möglichkeiten, das Spektrum zu erweitern. Das ist hoffentlich ein Trend, der sich da durchsetzt.
Ja. Gibt es sonst noch Wünsche fürs nächste Jahr, die wir formulieren wollen?
Ja, war nicht. Hast du was auf dem Herzen, wo du sagst, das würdest du dir 2026 wünschen?
Also abgesehen eben von den Sachen, die ich gerade schon genannt habe, glaube ich, würde ich mir wieder ein bisschen mehr, würde ich dir in dem Punkt recht geben, dass ich mir ein bisschen mehr Abwechslung, also neue Sachen wünschen würde. Das ist was, das trifft aber genauso den Filmmarkt oder generell den Medienmarkt, dass man ja sieht, dass es so bestimmte Stoffe sind, die im Trend sind und davon wird immer eine ganze Menge gemacht. Aber eben auch mal wieder ein bisschen über den Tellerrand, wieder ein bisschen Vielfalt, wieder mehr zelebrieren. Das würde mich sehr freuen. Nicht nur in Richtung Science Fiction, da könnte es wieder mehr geben. Aber einfach mal ein bisschen neuere Konzepte mal wieder ausprobieren. Etwas experimentellere Sachen. Die findet man aktuell gefühlt nur noch entweder bei den komplett nicht kommerziellen oder eben im Radio. Das finde ich schade.
Genau, Radio klemme ich immer so ein bisschen oder klammere ich ein bisschen aus, weil die einfach, die sind halt unabhängig von vielen Dingen. Die müssen sich nicht an Marktsituationen anpassen, die haben ganz andere Geldverteilung.
Das stimmt. Auch wenn die Budgets bei denen auch knapper werden, muss man natürlich offen sagen. Die haben seit den letzten 20 Jahren wahnsinnig viel eingestrichen, was die früher ausgegeben haben. Das sieht man eben auch, dass es immer weniger große Prestige-Radioproduktionen gab, wie schau dir Herr der Ringe oder Otherland an, wann hast du das letzte Mal da was in Richtung Radio? Sind eher da auch einzelne kleinere Produktionen, die die machen?
Weil es möglich ist, aber sie haben auch diese, naja, diese typischen 10 Folgen. Staffeln, ne? Das ist eben eine große Geschichte aufgeteilt in 10 Folgen.
Das haben sie sich abgeguckt, ja.
Ja, oder das 10 oder 12 sind es manchmal. Das letzte, was ich ja gehört habe, das war, jetzt habe ich den Namen vergessen, diese Cyberpunk-Geschichte. Ah, komme ich jetzt nicht drauf. Ist auch schon. Das kann sein, ja. Die hatte ich gehört, das war eigentlich ganz gut. Und beim Radio kann man ja immer reinhören. Also wenn man Abwechslung haben will, gibt es ja Gott sei Dank immer noch so diese Radiostationen, die Hörspiele produzieren und die trauen sich noch was. Aber ich würde auch gerne für den anderen Markt, die auch noch hoffentlich lange auf CD produzieren, auch wenn es dramatisch den Bach runtergeht. Aber dass man da einfach noch mehr Auswahl hat und nicht immer so Derivate von großen Serien hat, die dann einfach zerhackstückelt werden in zig kleine Stücke, wie die 3 Fragezeichen Kids, die 3 Fragezeichen Teenager, 3 Fragezeichen Reloaded, 3 Fragezeichen ohne die 3 Fragezeichen und so.
Oder weiß, mein Lieblingsbeispiel Sherlock Holmes. Es gibt gefühlt immer noch irgendwie 3 laufende Sherlock-Holmes-Serien parallel. Irgendwie, dann hast du Dark Holmes, dann hast du Holmes klassische Fälle, neue Fälle, Fälle. Genau. Was mir noch fehlt, ist Fälle von übermorgen. Macht doch jemand Sherlock Holmes Science Fiction.
Ja. Also ich sag mal, es ist auf jeden Fall, haben die alle ihre Berechtigung natürlich. Wenn es Hörer dafür gibt, dann ist es alles wunderbar. Aber wir reden ja auch so ein bisschen, was wir uns wünschen.
Genau.
Oder ne, das, und das ist nun mal so. Und da hätte ich mir gesagt, würde ich mir auch durchaus die Kreativität zurückwünschen, dass sich Leute trauen, neue Geschichten zu schreiben, dass es mehr wird, dass es auch Labels gibt, die sich was trauen. Auch hier Jack Turner zum Beispiel macht es ja auch.
Ja, ja,
es sind zwar alles Motive, die man schon mal irgendwo gelesen hat, aber darum geht es ja überhaupt nicht. Es geht darum, dass man sich hinsetzt, sich eine Geschichte ausdenkt, dass man Leute zusammentrommelt und sagt, wir stellen hier gemeinsam was auf die Beine und diese Emotion, die möchte ich in dem Hörspiel auch hören. Wenn das alles natürlich professionell ist, dann erwartet man natürlich auch, dass alles perfekt ist, aber es ist auch so, dann hört man sich das an und sagt, ja wunderbar, jetzt habe ich mir die 300. Folge von John Sinclair angehört und. Aber manchmal darf es eben auch, ich sag mal, originaler sein.
Ja.
Finde ich. Das okay, jetzt habe ich genug gerantet hier.
Aber das ist doch eine schöne Überleitung, hast du mir gegeben, um natürlich unser Publikum, ihr Hörer da draußen, mal zu Wort kommen zu lassen, nämlich Feedback, Fragen und mehr. Schreibt sie an podcast@ohrenbrecher.de, kommentiert das auf den jeweiligen Portalen, auf YouTube, wo immer wir werden es hoffentlich finden und kommentieren und weitertragen. Was sind eure Wünsche? Was würdet ihr euch 2026 von Hörspielen wünschen? Und was würdet ihr euch mehr wünschen und was würdet ihr euch weniger wünschen? Genau. Das ist doch ein schönes, versöhnliches Schlusswort, würde ich sagen. Und wann anders können wir dann nochmal eine Bestandsaufnahme des Themas KI machen. Das ist aber, glaube ich, das sprengt diese Folge.
Da gibt's ja, ich habe das Thema absichtlich nicht angesprochen, weil
sehr gut.
Da könnte man jetzt diverse Fässer aufmachen. Das sparen wir uns mal für eine andere Folge auf.
Aber eben, deswegen, wir machen hier an der Stelle auf jeden Fall weiter, so viel sei gesagt. Und wir haben jetzt auch wahrscheinlich demnächst wieder den nächsten Gast hier und werden hoffentlich 2026 noch einige spannende Gespräche an der Stelle führen. Das würde mich persönlich noch freuen, wenn ich jetzt so an den Podcast hier denke. Und dann bleibt uns nur zu sagen, habt Spaß.
Hört Hörspiele und wir sehen und wir hören uns.
Ciao.
Sie hörten den Ohrenbrecher-Podcast. Eine Produktion von Falk T. Puschmann vom Studio Weltenbrecher und Daniel Schiepe von Mein Ohrenkino. Copyright 2023. Alle Rechte vorbehalten.